Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Ob Dark Fantasy, Romantasy, Urban Fantasy, Mystery, die Fantasy boomt und nicht erst seit George R.R. Martins Erfolg Game of Thrones. Die Anzahl der Titel wächst und wächst, allerdings werden diese vom Feuilleton kaum noch wahrgenommen und eher von Bloggern besprochen. Interessant, und hier wird unsere Aufmerksamkeit doch geweckt, ist, dass die aktuelle Fantasy-Saga Die Spiegelreisenden von Christelle Dabot nicht in einem typischen Fantasy-Verlag wie Penhaligon, Klett-Cotta oder in der Verlagsgruppe Random House erschienen ist, sondern im Insel-Verlag. Ein Zeichen hoher, auch literarischer Wertschätzung, könnte man meinen, denn wer Fantasy bloß für eskapistisches Lesefutter hält, tut ihr Unrecht. Immerhin gibt es angesehene Fantasy-Autoren wie Philip Pullman, J.R. Tolkien oder Patrick Rothfuss. Als Bestseller gehypt wollen wir wissen, was der Auftaktband Die Verlobten des Winters, der ersten von insgesamt 4 spiegelreisenden Bänden, wirklich verspricht. Gelesen hat diesen ersten Band Karin Hahn.
Die französische Autorin Christelle Dabot kreiert, wie viele junge Fantasy-Autoren, in ihrem Debüt einen Schöpfungsmythos. Sind es bei Philip Reeve in Mortal Engines zum Beispiel große Städte auf riesigen Zahnrädern, die sich in Bewegung setzen, so schweben bei Dabot 21 Archen über dem Erdkern. Anima heißt die Arche, auf der Ophelia lebt und das Matriarchat herrscht, gegründet von der alterslosen Göttin Artemis. Wie aus der Zeit gefallen, ungesellig und zurückhaltend ist die junge Frau, die sich am liebsten mit alten Gegenständen aus der Vergangenheit beschäftigt. Als Animistin verfügt Ophelia in ihrer magisch beseelten Welt über besondere Fähigkeiten. Sie kann durch Spiegel neue Orte aufsuchen. Allerdings muss sie für diese Reisen ihrem eigenen Spiegelbild mit absoluter Aufrichtigkeit begegnen. Wenn Ophelias Finger einen Gegenstand berühren, ist sie in der Lage, dessen Lebenslauf zu lesen. Sie kann im Detail erfassen, was dieser einst erlebt hat. Christelle Dabots Hauptfigur ist eine zierliche Brillenträgerin, die leise spricht und extrem ungeschickt ist. Allerdings fehlt es ihr nicht an Selbstbewusstsein. Immerhin leitet sie das Museum für Ur- und Frühgeschichte und ist es gewohnt, für sich selbst zu sorgen. Zwar konnte sie bisher 2 heiratswillige Cousins abwimmeln, aber Monsieur Thorne von der weit entfernten, bitterkalten Archipol muss sie akzeptieren. Die Doyenne, die älteste unter den Müttern, hat es so verfügt und jegliches Zuwiderhandeln würde für Ophelia die Verbannung bedeuten. Im Zeppelin angereist, überragt der Verlobte im Eisbärfell die Empfangsgesellschaft um ein Vielfaches.
Ophelia musterte verstohlen sein Gesicht. Sie wagte nicht, ihn direkt anzusehen, aus Angst, dass das seine Aufmerksamkeit auf sie lenken könnte. Was sie jedoch mit 2 raschen Augenaufschlägen von seinen Zügen erhaschte, jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Blasse Iris, scharf geschnittene Nase, helles Haar, eine lange Narbe quer über der Schläfe. Alles in seiner Miene drückte Geringschätzung aus. Geringschätzung für sie und ihre Familie.
Von nun an werden in jeder Situation Thorns Augen blitzen wie Klingen und seine Stimme wird einen schneidenden Ton annehmen. Wenn der wortkarge Mann sich an seine Verlobte wendet, werden seine Augen regelmäßig zu schmalen Schlitzen. Ophelia jedoch verspürt keine Furcht. Die personale Erzählperspektive spiegelt Ophelias innere Gedanken und alle Beobachtungen auf der fremden, zu Beginn eiskalten Arche mit all ihren gefährlichen Protagonisten. Ophelia ist verärgert, denn auf Pol wird sie wie eine Aussätzige mit ihrer Patentante und Anstandsdame Roselin durch die Hintertür in die Himmelsburg geschleust. Als Gesellschafterin für Thorns Tante Berenilt und im Verlauf der Handlung auch als verzauberter Page soll Ophelia möglichst unauffällig das Verlobungsjahr hinter sich bringen. Welche Stellung Thorn auf Pol einnimmt, erzählt die äußerst attraktive Tante.
Er ist der oberste Finanzverwalter Signor Farouks, der Schatzkanzler der Himmelsburg und aller Provinzen des Pols. Während Ophelias Brillengläser sich vor Schreck blau färbten, nickte Berenilt sanft. »Ja, Liebes, euer zukünftiger Gemahl ist der wichtigste Rechnungsführer des Königreiches.«
Später wird Ophelia jedoch erfahren, dass Thorn, der nicht vor Gewalt zurückschreckt, auch der meistgehasste Mann am Hofe ist und ein Bastard. Als unschuldige Seele wird Ophelia nun mit einer dekadenten Hofgesellschaft und ihren Clans, die sich durch Tätowierungen zu erkennen geben, konfrontiert. Die Miragen sind die Illusionenweber, die dafür sorgen, dass der Königshof in einem schillernden wie verlogenen Schein voller Trugbilder erleuchtet. Der Clan der Drachen, zu dem Thorn gehört, zeichnet sich durch den unsichtbaren, aber wirksamen Einsatz seiner gewaltsamen Krallen aus. Es wird konspiriert, verleumdet, gelogen, gedroht und gemordet. Hinter der verzauberten Fassade mit all ihrem Lack lauert die reale, verdreckte und verrottete Welt. Auch die Menschen auf der Arche sind innerlich verkommen. Der Hofstaat rund um den Stammesvater Farouk ähnelt den schmeichelnden Hofschranzen in Versailles zu Zeiten des absolutistischen Sonnenkönigs. Allerdings schwebten damals keine Zeppeline durch die Luft, niemand hörte Musik vom Grammophon oder sprach in ein Telefon. Die Frauen tragen jedenfalls turmhohe Perücken, es gibt Zerstreuungen aller Art und einflussreiche Adlige mischen Gifte oder deflorieren die Ehefrauen ihrer Widersacher, um sich über sie lustig zu machen. Auch Farouk hat seine Favoritinnen. Ophelia darf niemandem vertrauen, nicht mal den Verwandten ihres zukünftigen Mannes, die ihr, während sie sie anlächeln, mit ihren Krallen das Gesicht zerkratzen. Auch Berenilt offenbart nach und nach ihr wahres Gesicht. Sie ist launisch, bösartig und von Farouk schwanger. Warum die unscheinbare wie tollpatschige, so gar nicht attraktive Ophelia in diese Schlangengrube geraten ist, wird klar, als Thorn ihr endlich sagt, was er von dieser Hochzeit bei der traditionellen Gabenzeremonie erwartet.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe«, hauchte sie. »Ich werde euch meinen Animismus verleihen und ihr mir eure Krallen?« Tief über den Aktenschrank gebeugt, die Nase in seinem Register vergraben, nuschelte Thorn eine Antwort, die eher wie ein Räuspern klang. »Diese Hochzeit hat zumindest den Vorteil, dass ihr euch stärker machen wird, nicht wahr? Ihr solltet euch glücklich schätzen.« Das war eine sarkastische Bemerkung zu viel für Ophelia.
Christelle Dabos Dramaturgie wird von zwei Gegenspielern bewegt, wobei der eine mit seinen Motiven lang im Ungewissen bleibt und der andere moralisch integer jedoch in alle lebensgefährlichen Fettnäpfchen tritt. Die bisher auch tapfere Ophelia teilt Thorn ohne Umschweife mit, dass sie ihn nie lieben kann und auch nicht bereit ist, ihre magische Gabe einzutauschen, zumal sie mitbekommen hat, dass der gefürchtete Farouk offenbar ein schwer zu entzifferndes Buch besitzt, das Thorn wahrscheinlich dank Ophelias magischer Kräfte nach der Hochzeit endlich lesen soll. Völlig isoliert, auf Tante Roselin kann sie nicht zählen, ist die junge Antiheldin den Machenschaften der intriganten Höflinge, allen voran dem Botschafter Archibald, ausgeliefert, der offenbar gern mal die Koalition wechselt.
Da überlagerte in Ophelias Kopf ein Gedanke all die anderen. Trefft eure eigene Wahl, kleines Fräulein. Wenn ihr euch die Freiheit heute nicht nehmt, wird es morgen zu spät sein. Archibald sah sie weiter so unschuldig an, als hätte er nichts damit zu tun. Doch er hatte recht, fand Ophelia. Sie musste ab sofort ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Durchgängig, konventionell als lange Einleitung erzählt, endet der erste Band mit einem üblichen Cliffhanger. Sicher ruht sich Christelle Dabos nicht auf den einfachen Gut-Böse-Mustern der Genreliteratur aus. Sie zeichnet ansatzweise ein ambivalentes Bild von all ihren noch übersichtlichen Figuren auf beiden Archen und erzählt atmosphärisch genau. Allerdings variiert sie längst strapazierte fantastische Versatzstücke und Gruseleffekte und platziert diese in einer linearen Handlung in ihrer Archenwelt. Christelle Dabos lässt sich durch englische Klassiker von Lewis Carroll bis Jane Austen, historische Figuren und Szenerien aus der französischen Geschichte und Steampunk-Elementen aus dem 19. Jahrhundert nebst Griff in die Märchenkiste inspirieren. Ihren fiktionalen Schauplätzen und poetischen Eingebungen jedoch fehlt es bisher an wirklicher Originalität oder politisch-gesellschaftlicher Dimension, um sich aus der Fülle an Fantasy herauszuheben. Denn literarisch ist Dabos kaum auf der Höhe eines Philipp Pullman. Und ihr Roman ist längst nicht so vielschichtig wie J.K. Rowlings Zaubereruniversum.
Karin Hahn über Christelle Dabot, die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters. Aus dem Französischen von Amélie Thomas, Insel Verlag, 535 Seiten, 18 Euro. Im Anschluss an diese Sendung geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon verabschiedet sich hier von Ihnen Jan Drees.